Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wussten Sie das? Nach den Kirchen sind die Waldorfschulen in Deutschland die größten privaten Schulträger. Und in diesen Tagen feiert die Waldorfbewegung ihr 100-jähriges Bestehen. Weniger bekannt ist allerdings die Gründungsgeschichte der Bewegung, die natürlich in Württemberg ihre Anfänge hat. In Stuttgart wurde im September 1919 die erste Waldorfschule eröffnet. Schulleiter war, kann man sich denken, der Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner. Bis heute übrigens wird an dieser Urstätte unterrichtet. Und mehr noch, in Stuttgart werden auch seit Jahrzehnten Waldorf-Lehrerinnen und Lehrer dort ausgebildet. Uschi Götz hat sich auf den Weg dorthin gemacht.
Ich glaube, es gibt kaum jemanden in Stuttgart, der nicht irgendeinen Kontakt hat zu einer Waldorf-Einrichtung.
Ute Schüler ist Kuratorin der Ausstellung 100 Jahre Waldorf in Stuttgart, einer Beziehung auf der Spur. Die Ausstellung im Stuttgarter Rathaus zeigt selbstgemalte Tafelbilder, präzise Zeichnungen, die auf den ersten Blick wie Plakate wirken, so auch die Porträts von Rudolf Steiner und des Unternehmers Emil Mold. Auf beide Männer geht die Gründung der ersten Waldorfschule zurück, wie Ute Schüler, Oberstufenlehrerin für Kunstbetrachtung an der Stuttgarter Freien Waldorfschule Kräherwald erinnert. Es war im Jahr 1919.
Im April kam der Emil Mold auf den Rudolf Steiner zu und haben sich überlegt, lass uns doch aus dieser Anthroposophie eine Pädagogik machen. Und im September wurde in dem Café Uhlandshöhe, das sich Emil Mold dann gekauft hat, im Kanonenweg, die erste Waldorfschule eröffnet.
Dem Unternehmer Emil Mold gehört die Zigarettenfabrik Waldorf Astoria in Stuttgart. Unter den Eindrücken der Novemberrevolution beschließt Mold, mehr für seine Angestellten zu tun. Waldorf Astoria bekommt nicht nur den ersten Betriebsrat in Württemberg, sondern auch eine fabriknahe Schule. In einem ehemaligen Stuttgarter Café findet im September 1919 der erste Unterricht statt. Rudolf Steiner selbst leitet diese erste Waldorfschule. Das Café Uhlandshöhe wurde jüngst abgerissen. Zurzeit entsteht an gleicher Stelle ein neues Verwaltungs- und Schulgebäude. Längst sind in den vergangenen Jahrzehnten auf dem über 300 Meter hohen Hügel Uhlandshöhe etliche neue Gebäude hinzugekommen. Ein Sportplatz, der erste Schulgarten mitten im parkähnlichen Schulensemble sowie Teile eines großen Schulgebäudes stammen noch aus der Gründerzeit.
Was wir aber hier noch urtümlich an Bausubstanz haben, ist das erste Erdgeschoss des Haupthauses. Alles, was darüber ist, wurde dann im Zweiten Weltkrieg zerstört und neu draufgesetzt.
Guido Ostermay kommt aus der Schweiz und unterrichtet seit 20 Jahren an der Waldorfschule in Stuttgart. Der Oberstufenlehrer für Deutsch, Geschichte und Kunstbetrachtung ist auch Mitglied der Schulführung. Klassische Schulleitungen wie an staatlichen Schulen gibt es an Waldorfschulen nicht. Fast 1000 Schülerinnen und Schüler besuchen die sogenannte Mutterschule auf der Uhlandshöhe. Die Gründungsgeschichte spiele im Schulalltag keine Rolle, sagt Ostermay. Eher außerhalb würden Schüler und Lehrer auf die Uhlandshöhe angesprochen.
Wenn dann so eine Vorstellungsrunde, wie das üblich ist, gemacht wird und dann stellen Sie sich vor und sagen Stuttgart-Uhlandshöhe, dann merken Sie wohl immer wieder mal an den Reaktionen der anderen, oh, Uhlandshöhe, Mutterschule. Und ich persönlich habe das auch schon erlebt, Lehrerfortbildungen, Lehrertagungen, wo man merkt, da strahlt noch etwas aus, das mag berechtigt sein oder nicht, aber es ist irgendwie immer noch so atmosphärisch ein bisschen da.
Denn die Gründung der ersten Waldorfschule kommt einer kleinen Revolution gleich, 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. In der neuen Schule gibt es keine Noten und kein Sitzenbleiben. Auch Status, Geschlecht, Herkunft der Schülerinnen und Schüler spielen keine Rolle. Über 200 Kinder, darunter vor allem Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, zählen zu den ersten Schülern. Doch bald kommen Anfragen aus der Region, aus dem ganzen Land, sogar einige französische Eltern wollen ihre Sprösslinge auf die neue Schule in Stuttgart schicken. Ein dreigeschossiges Haupthaus wird gebaut. Bereits bei der Gründung polarisiert die neue Bewegung. Ein der USPD nahestehender Sozialdemokrat meint, die Bestrebungen der Waldorfschule mögen gut und schön sein, aber man wolle die Erziehung des Volkes nicht in die Hände von Fabrikanten legen, seien diese auch noch so wohlwollend. Die Kritik ist geblieben. Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, betont, sie habe nichts gegen Waldorfschulen. Doch nicht alle Schülerinnen und Schüler könnten die Schule besuchen.
Ich bin davon überzeugt, dass alle Schulen in freier Trägerschaft eine Positivauswahl aus Schülerinnen und Schülern haben. Das ist nicht nur dem Schulgeld geschuldet und dass wir an diesen Schulen deutlich weniger Kinder aus benachteiligten Familien haben.
An der Waldorfschule Uhlandshöhe werden mit den Eltern sogenannte Beitragsgespräche geführt. Das Prinzip, jeder bezahlt für den Schulbesuch seines Kindes so viel, wie es eben möglich ist, erklärt Lehrer Ostermay.
Wenn man kommt und sagt, man hat gerade die Möglichkeit, nichts zu zahlen, kein Grund, deshalb die Schülerin oder den Schüler abzulehnen.
2015 und 2016 folgen viele Waldorfschulen dem Aufruf und nehmen junge Flüchtlinge auf.
Und wenn man so schaut, also wir haben sogar inzwischen junge Menschen aus Syrien, Afghanistan, die haben das Abitur gemacht.
Und doch gibt Lehrer Ostermay zu, die Schülerschaft repräsentiere nicht ganz den gesellschaftlichen Durchschnitt. Es gebe viele, die sich spöttisch über die Waldorfschulbewegung äußern, sagte Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn bei der Jubiläumsfeier. Er selbst habe dafür kein Verständnis, denn bei den Grünen habe man einst die Formel geprägt:
Die Schulbewegung ist die Hefe im Reformteig des staatlichen Schulsystems.
Die Hefe im Reformteig des staatlichen Schulsystems. Mit Blick auf die Verbreitung, weltweit gibt es über 1200 Einrichtungen, lobte Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann die freien Waldorfschulen als eine der erfolgreichsten deutschen Bildungsideen des letzten Jahrhunderts. Bei dem Festakt Anfang September erinnerte er an die Verhältnisse 1919.
So war es ein historischer Glücksfall, dass nach dem Zusammenbruch der Monarchie aufgrund des liberalen Schulgesetzes in Württemberg Schulen in freier Trägerschaft eingerichtet werden konnten.
Wenige Meter von dem Ort entfernt, wo einst die erste Waldorfschule stand, befindet sich auch die weltweit erste Hochschule für Waldorfpädagogik. Seit 1928 werden hier in Stuttgart auch Waldorf-Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Dabei haben die Studierenden direkten Kontakt zur Schule in der Nachbarschaft. Rund 400 Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt sind aktuell an der Hochschule eingeschrieben. Ein Waldorflehrerstudium dauert dabei 5 Jahre. Auch Oberstufenlehrer sowie Rhythmisten werden in Vollzeitstudiengängen in Stuttgart ausgebildet. In englischer Sprache findet bereits zum 4. Mal ein International Master Course an der Freien Hochschule statt.
Studierende, die in ihrem Land mit Waldorfpädagogik in Kontakt gekommen sind, ganz unterschiedliche Nationalitäten, ganz unterschiedliche Altersstruktur, ganz unterschiedliche Vorbildungen.
Sagt Matthias Joiken, Professor für Eurythmiepädagogik. Zumindest in Stuttgart gibt es gegenüber der Waldorfpädagogik wenig Vorbehalte. Im Gegenteil. Vor einigen Jahren bat Stuttgarts CDU-Schulbürgermeisterin und heutige Landeskultusministerin Susanne Eisenmann die Waldorfpädagogen um die Gründung eines Kindergartens in einem sozialen Brennpunkt der Stadt. Der Wunsch wurde umgesetzt, die Waldorf-Kindertagesstätte 2013 eröffnet. 40 Kinder können aufgenommen werden und die Plätze in dem sozial benachteiligten Stuttgarter Stadtteil Hallschlag sind begehrt. Konzeptionell verantwortlich ist der Verein für interkulturelle Waldorfpädagogik. Dort nahm man sich bei der Konzeption der Kindertagesstätte die Mutterschule zum Vorbild, nämlich eine Schule für Arbeiterkinder zu schaffen. Jedes zweite Kind, das aktuell die Einrichtung besucht, hat einen interkulturellen Hintergrund. Längst ist die Kindertagesstätte auch zu einer Anlaufstelle für viele Eltern im Hallschlag geworden. Fazit von Matthias Joiken:
Waldorf ist Teil der Kultur und der Stadt geworden.
Die Waldorfschulen, die werden in diesem Monat ja 100 Jahre alt. Damals hat Rudolf Steiner im Auftrage eines Zigarettenfabrikanten, das muss man sich mal vorstellen, eine Schule für die Kinder der Angestellten gegründet mit Ideen, tja, die damals, und man kann auch wohl sagen, heute auch noch Außenstehende verwundern. Aber manchmal reichen ja schon ein paar Jahrzehnte, um Veränderungen im angeblich so starren System Waldorf zu erkennen. Unser Reporter Philipp Adelt hat seine alte Waldorfschule in Erlangen besucht und wurde dabei durchaus überrascht.
Vöglein kann erst glücklich singen, hört's das Lied der anderen klingen, stimmt mit seines Herzens Drang ein dann in den Lobgesang.
Das letzte Mal, als ich im halbmannshohen Kriechkeller unter meiner alten Schule war, konnte ich dort noch aufrecht stehen.
Vorsicht, Kopf. Bisschen noch vor und dann auf der rechten Seite.
So, also in dem Betonboden hebt sich so die Platte ab, die da eingelassen ist. Und da steht drauf, erbaut 1990-91. Und da ist er drunter. Der Pentagon-Dodekaeder.
September 2019. Ich habe beschlossen, das Pentagon-Dodekaeder unter dem Gebäude der Freien Waldorfschule Erlangen zu besuchen. Den 12-seitigen Grundstein, an dessen Versenkung ich mich noch erinnere, als wäre es gestern. Meine Schule. Von Grund auf anders. Kurz zuvor. Ich steige die Treppe in einem kleinen Stadtschlösschen in Nürnberg hinauf. Hier lebt meine ehemalige Klassenlehrerin, Marianne Horneber.
Hallo, ach wie schön.
Klassenlehrerin an der Waldorfschule. 8 Jahre lang war sie einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. 2 Schulstunden täglich hat sie uns unterrichtet, uns geschimpft, mit uns gelacht, gemalt und musiziert. Und sie war eine wunderbare Geschichtenerzählerin. An die Abenteuer von Hans, dem Schaf auf dem Bauernhof ihrer Familie, erinnere ich mich noch heute.
Ja, tatsächlich, war aber ein Mädchen.
Daran erinnere ich mich auch noch, dass Hans das Schaf
Hans
eigentlich...
Hans das Schaf, ein Mädchen war.
Ja. Ja, genau. Oh, sie sehen, manchmal habe ich doch aufgepasst.
Durch ihre Geschichten, durch Märchen und Sagen hat sie uns den Schulstoff nahegebracht, in Einklang mit den Theorien des Gründers der Waldorfschule, Rudolf Steiner. Deutsch, Englisch, Erdkunde, Mathe, Chemie, Physik, Biologie, Sternenkunde – für mich war sie einer der letzten Universalmenschen dieser Welt. Heute gesteht sie mir, wie viel Vorbereitung Universalgelehrte brauchen und dass auch sie manchmal schwimmen, zum Beispiel wenn sie Kindern die Physik erklären. Marianne Horneber ist aber nicht nur Universalmensch, für mich war sie auch der Inbegriff von Waldorf. Ihre ruhige, bestimmte Art, die Selbstverständlichkeit, mit der sie die märchenhaften Bilder an die Tafel malte, für uns Schüler schien sie den Geist Rudolf Steiners zutiefst verinnerlicht zu haben. 3 Jahrzehnte später rückt Frau Horneber diesen Eindruck zurecht. Nicht nur durch die 2 Fernseher in der Wohnung, bei strengen Waldorfs ein Tabu.
Weil ich selber Waldorfschülerin war, war ich allergisch gegen solche versteinerten Menschen. Ich habe eine wunderbare Klassenlehrerin gehabt. Und wenn die aber die Augen verdrehte und sagt, und dann habe ich Rudolf Steiner von hinten gesehen. Und da war bei mir wieder Ende. Naja, genau. Da hatte ich eine absolute... Eine Aversion, wenn die Menschen anfingen, sehr genau alles schon zu wissen, was Rudolf Steiner gesagt hat und wie man das zu handhaben hat.
Die Hornebers haben die Erlanger Schule in den 80er Jahren mitgegründet, auf Drängen von Eltern. Waren wir Waldorfs zunächst in den Räumen staatlicher Schulen eingemietet, so bekamen wir schließlich unser eigenes Schulhaus. Erbaut über dem Pentagon-Dodekaeder. Heute überkommt mich auf dem Schulgelände ein tiefes Gefühl von Heimat. Die runde Tischtennisplatte, die für mich immer schon so selbstverständlich dastand und auf der nie jemand spielte. Die blassgelben, abgerundeten Hauswände, die rosa Fensterrahmen. Musik dringt aus allen Ecken. Der warme Geruch von Holz und Stein, der auch nach 3 Jahrzehnten noch die Eingangshalle durchströmt.
Was mich halt wirklich von Anfang an beeindruckt hat, war dieses Gelände.
Rudolf Stierhof, mein ehemaliger Physiklehrer und heute offizieller Schulleiter.
Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, jetzt weiß ich ja, da will ich hin.
Er ist geblieben. Einige Lehrer dagegen haben die Schule recht schnell wieder verlassen. Rückblick späte 90er. Wir waren wohl so etwas wie die 68er-Generation unserer Schule. Rebellisch, kämpferisch, schwänzen, beschweren, anprangern. Der Übergang vom Waldorf-System zum staatlichen Abi war sowieso schon nicht leicht. Aber zwischenzeitlich hatten wir auch noch ein paar richtig schlechte Lehrer. Niedrigere Bezahlung als an Staatsschulen, keine Verbeamtung, die Waldorfschule war nur etwas für Idealisten und für die, die anderswo keinen Job bekamen.
Das ist interessant, weil da war es tatsächlich so, auch wir haben immer Nöte gehabt, Lehrer zu finden, haben sie immer noch, ist ganz klar. Aber wir haben aber auch mit Hilfe einer externen Beratung da nicht gesagt, naja, jetzt müssen wir alles nehmen, was da kommt, sondern eher im Gegenteil, haben sogar gesagt, wir tun unsere Anforderungen jetzt hochschrauben. Und siehe da, es hat damals wirklich funktioniert und plötzlich hatten wir die Leute, die wir gebraucht haben.
In der letzten Zeit hat sich hier auch an der Schule viel entwickelt und ich denke, es gibt viele Lehrer, die wirklich auch mit so einem Idealismus hierher gekommen sind.
Gunnar Eckhoff, 2 Jahrgänge unter mir, auch ein bisschen verschrien als Problemklasse. Heute sehe ich Gunnar das erste Mal seit 2 Jahrzehnten wieder. Großgewachsen, sportlich mit Kinnbart und jetzt selbst Waldorflehrer in Erlangen.
Ich habe für mich eigentlich eher so im Laufe des Referendariats gemerkt, dass das, was mir als Lehrer eigentlich wichtig ist, dass man Kindern was mit auf ihren Weg geben kann, über die fachlichen Inhalte hinaus. Mir war das in der Fachunterricht am Gymnasium kaum möglich.
Heute erlebt Gunnar die Freiheit, Lehrer zu sein. Täglich stellt er die Sitzbänke im Klassenzimmer um, wie einen Abenteuerparcours, ein neues Konzept im Waldorf-Universum. Er gestaltet aufwendige Tafelbilder und passt den Unterricht an die Tagesstimmung seiner Erstklässler an.
Ich habe ja mal das staatliche Referendariat gemacht und eine der ersten Rückmeldungen, die ich bekommen habe und die ich anfangs überhaupt nicht einordnen konnte, war, dass es überraschend ist, wie sehr ich einen Blick auf jeden einzelnen Schüler habe. Später ist mir klar geworden, das ist etwas, was ich als Schüler wahrscheinlich als Normalität erlebt habe.
Normalität für uns Waldorfschüler war auch, immer ein bisschen anders zu sein. Was uns gefehlt hat, waren Antworten. Warum müssen wir bis kurz vor dem Abitur noch Holz bearbeiten und Steine meißeln? Warum müssen wir die Eurythmie, das berühmte Namentanzen, bis ins Erwachsenenalter ertragen?
Ich erinnere mich, dass ich immer gerne eine Begründung dafür hören wollte, warum wir Eurythmie machen. Nicht, weil ich dachte, es gäbe keine, sondern weil ich das Gefühl hatte, es gibt dafür durchaus Gründe, aber ich würde sie gerne einmal hören.
Aber das System Waldorf scheint ja das eigentlich nicht gewollt zu haben, dass man das mitteilt den Schülern. Ne?
Bin ich gar nicht unbedingt der Überzeugung. Wenn man jetzt erklären möchte, warum machen wir etwas in der Waldorfschule auf eine bestimmte Art und Weise, dann müsste man sich mit der Menschenkunde Rudolf Steiners auseinandersetzen, dass man erstmal ganz viele Grundlagen klären müsste, um dann zu sagen, aus dieser Überzeugung heraus machen wir das jetzt.
Die Waldorf-Philosophie ist schwer durchschaubar. Nach knapp 20 Jahren bin ich zurück an meine Schule gegangen, um ein bisschen mehr zu verstehen. Alles ist mir in der Kürze der Zeit nicht klar geworden. Meine Überzeugung hat sich dadurch aber nicht gewandelt. Meine Waldorfschule ist sicher nicht für jeden die richtige. Aus mir hat sie aber den Menschen gemacht, der ich heute bin. Und daran bereue ich nichts.
Vöglein kann erst glücklich singen, hört's das Lied der andern klingen, stimmt mit seines Herzens Drang ein, dann in den Lobgesang.
Hundert Jahre Waldorfschule in Stuttgart liegen die Anfänge und nun haben wir auch noch in Erlangen vorbeigeguckt.